Du bist ein großer Gott, ein mächtiger Gott, ein starker Gott. Lass uns Platz nehmen. Wir wollen unseren Heiland anbeten und ihn preisen. Heute habe ich ein heikles, schönes Thema, ein provokatives Thema, Israel und die Gemeinde. Und wir wollen uns über Israel und Gemeinde unterhalten. Und dann am Mittwoch werden über Islam und die Christen oder die Christen und ihr Feindbild Islam, was das auch alles auf sich hat. Wir haben ein gestörtes Verhältnis zu vielen Dingen, auch als Christen. Wir denken, wir sind allein richtig. Wir haben die Wahrheit gepachtet. Aber Gott hat noch viele andere Schafe, noch viele andere Kinder, noch sein Volk ist noch viel größer. Ich lade euch ein für die verschiedenen Veranstaltungen hier im Haus. Wir werden am Sonntag, also morgen früh, das Thema haben, Gott will dein Wohlergehen. Dir soll es gut gehen auf allen Ebenen. Soll es gesundheitlich gut gehen, soll es privat gut gehen, soll es familiär gut gehen. Und ich habe einen Schlüssel gefunden. Wie kann ich mein Wohlergehen verbessern? Gott will das, dass es dir wohl geht. Und ich werde den Schlüssel verraten. Also ich bin selber verblüfft, dass ich das gar nicht selbst gewusst habe, dass es sowas gibt. Wir sollen Gott viel mehr danken. Und ich sage jetzt schon im Voraus, danken für das, was gewesen ist. Nicht nur, was wir gerade haben oder noch haben werden. Nein, für die Vergangenheit. Danke Gott, der dir deine Sünden vergibt, dein Gebrechen heilt. Und zwar in der Vergangenheit. Wie oft, wie viel Gutes hat der Herr schon in der Vergangenheit getan? Aber das ist nur eine Sache, wie wir unser Wohlergehen verbessern können, indem wir richtig anfangen, Gott zu danken für die Jahre, wo du verheiratet warst, wo du glücklich warst, wo du Kinder gehabt hast, wo du gespielt hast mit denen oder wo du selbst jung warst und fröhlich warst und schön warst und reich warst und was weiß ich, jetzt bist arm, bist klein oder bist schwach, gebrechlich, wo du gesund warst. Weißt du, wir haben so viel Grund zum Danken in der Vergangenheit. Bei Gott gibt es keinen Raum und keine Zeit, Gott ist immer jetzt. Also Gott danken für gestern, Gott danken für heute, das können wir, für das, was wir gerade haben oder nicht haben. Und vielleicht danken wir noch, was noch kommt, aber für das, was war. Also ein Geheimnis habe ich entdeckt und ich möchte das morgen verraten. Dann Mittwoch wird das Thema sein Christen und ihr Feindbild der Islam, ganz besonders bei evangelikalen Christen, da wird mich so angegangen und so bombardiert und so weiter, sag doch mal was zum Islam, ich werde was sagen zum Islam, denn ich denke, ich kenne mich schon ein bisschen aus im Islam, denn ich habe 2 Jahre lang Telefonkurzbete gemacht hier für unsere Türken, Bibel- und Koranlesung und da haben Leute angerufen und auch Imame angerufen, wir haben dabei diskutiert und so weiter. Im Koran gibt es allein 52 Passagen, wo das Gleiche, das in der ist, was bei uns in der Bibel ist, schon mal das Gleiche, was im Johannesevangelium ist von Jesus und die Weisen aus dem Morgenland und wie Jesus und so weiter und Maria und Jesus werden Eigenschaften zugeschrieben im Koran, die nur Allah hat. Also Jesus ist schon eine ganz andere Position als Mohammed oder irgendjemand anders. So und ich denke, ich bin da frei, dass ich darüber sprechen kann, denn ich habe ja in Pakistan gepredigt und obwohl ich aus Pakistan, ich dachte, die lassen mich gar nicht rein ins Land, weil ich mich für jemanden eingesetzt habe, der zu Tode verurteilt wurde und gesteinigt werden sollte, weil er gesagt hat, Mohammed ist kein richtiger Prophet. Und dann durfte ich diesen jungen Mann nach die Schweiz bringen, so und jetzt lebt er dort und ist dort untergetaucht. Oder ich habe auch für eine Frau mich eingesetzt in Nigeria, die gesteinigt werden sollte aufgrund der Scharia und wurde auch bis jetzt verschont, sie lebt immer noch, diese Frau, und mich da engagiert. Also ich kenne den Islam und ich weiß, was im Islam los ist und die akzeptieren mich trotzdem. Und ich möchte dir ein paar Sachen sagen, auch das, was ich hier, Israel und die Gemeinde, hier ein heikles Thema, weil die meisten Leute bringen alles durcheinander. Ich möchte, dass wir ganz klar begreifen, das Land Israel, also das Land Kanaan, dann das Volk Israel, das alttestamentliche Volk Israel, dann die Juden und dann die an Jesus gläubige Juden, das ist ganz was anderes, ist nicht das Gleiche. Und dann der Zionismus heute. Und das ist auch wieder ganz was anderes. Und auch bei der Gemeinde. Ich möchte ganz klare Fronten abstecken. Also die Gemeinde, das ist nicht die katholische Kirche, sind auch nicht die evangelische Kirche, auch nicht die freie Kirche. Die Gemeinde Jesu, das ist der Leib Jesu. Und es besteht aus allen Gläubigen, die an Jesus Christus glauben. So, dass wir wissen, wenn ich Israel und Gemeinde sage, dann meine ich zuerst einmal diese ganze Spannungen, Judentum und Christentum. Die ganzen Spannungen und ich denke, dass ich da schon einiges sagen kann und auch frei fühlen darf, denn ich habe 3 Jahre lang mit einem Hauptrabbiner Judaismus und Hebräismus gehabt. Und also wir haben jede Woche diskutiert, wir haben einfach abgemacht, wir werden einander nicht bekehren, aber wir werden, was ist bei euch und was ist bei uns. Und 3 Jahre lang mit einem Rabbiner, einem weitläufigen Verwandt von dem Psychoanalytiker Freud, also schon eine kompetente Persönlichkeit, ein alter Herr, und wir diskutierten, also wir haben viel gelernt, also Einblicke bekommen im Judaismus auf eine ganz feine Art, und ich bin Gott dafür dankbar. Und wir müssen uns wirklich konzentrieren, um was geht es eigentlich. Und ich werde bei der Bibel bleiben, also vor allem Neues Testament. Und wenn manche sagen ja, das wäre antisemitisch, antijüdisch oder was es auch immer ist, das Neue Testament ist es so, leider. Wir sehen da große Spannungen, aber der erste Antisemit war Gott selber. Gott sagt, als die Israeliten das goldene Kalb haben, hat Gott gesagt, ich will euch vernichten. Und dann kommt Moses und betet und sagt, nein, lieber Gott, was werden dann die Heiden sagen? Du hast sie rausgeführt und so weiter und hast nicht ins gelobte Land gebracht. Und Gott wollte nämlich durch Moses die Geschliebene Abrams fortsetzen, die Segenslinie fortsetzen. So, da sind schon Sachen in der Geschichte, und wir müssen sehen, also wo der Antisemitismus herkommt. Antisemitismus, das ist etwas, ja, eigentlich, wenn die Palästinenser nicht mögen und so weiter, die sind auch eine semitische Rasse. Oder unsere Türken, wenn wir das über die Türken sprechen, die Türken sind die Hethiter, die sind vertrieben worden, die sind nach dem Norden gezogen, das sind die heutigen Hethiter. Wenn du in der Bibel liest, die Völker, die vertrieben worden sind, das sind die Hethiter. Und wenn du die Geschichte nicht kennst, kommst du ein bisschen in Schleudern. Also, Israel und die Gemeinde, ein heikles Thema. Es hätte alles ganz anders kommen können. Aber es ist leider nicht so gekommen. Und wahrscheinlich ist es von Gott auch so vorgesehen gewesen, dass nur ein Rest gläubig wird. Bis heute ist ein Rest. Israel hat eine Erweckung gehabt, also Judentum, Pfingsten. Und dann haben sich 3.000 bekehrt und 5.000 bekehrt. Aber das ist die einzigen Erweckungen, die Israel hatte, wo sie Jesus angenommen haben. Und was wir heute erleben, ist diese messianische Juden. Aber diese messianische Juden, in dem Augenblick, wo sie an Jesus Christus glauben, sind sie keine Juden mehr, nach der jüdischen Gemeinde. Also wenn die jüdische Gemeinde, die akzeptieren sie nicht, das sind Verfluchte, sind Ketzer, oder so wie Katholiken würden sagen, Sekte, wenn sie nicht in der katholischen Kirche sind. Also sie akzeptieren die Juden nicht. In dem Augenblick, wo sie an Jesus glauben, sind sie Ausgestoßene. Aber das sind Kinder Gottes, Volk Gottes und dergleichen. Das alttestamentliche Volk hat einen Auftrag von Gott gehabt, dass sie den Messias bringen, den Weg für Messias. Und ein Überrest wird selig, oder ein Überrest war, der auf das Reich Gottes warteten, Josef und Maria und Zacharias und Hannah, wir wissen diese, die warten auf das Reich Gottes. Und es war ein Überrest. Gott braucht nicht die Masse, es reichen eine Handvoll Leute, wie so ähnlich wie Gott zu Mose sagte, durch dich will ich die Geschichte machen. Das Königtum war ganz abgewirtschaftet. Der letzte Rest, der übrig war noch vom Stamm David, war Josef, und dann auch aus der Priesterlinie Maria, was noch übrig war, die waren alle total bankrott als in der Entwicklung. Und mit Jesus fängt ganz was Neues an. Nur nebenbei, als Einstieg, Israel hätte ein großer Segen für die Welt werden können, wenn sie Jesus angenommen hätte. Aber Israel hat die Gnadenstunde verspielt. Israel ist eine große Warnung für uns, dass wir nicht die Stunde der Gnade verspielen. Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ich könnte für alles nachher auch Bibelstellen geben, aber das ist nur nebenbei. Warum ich dieses Thema auch hier behandle? Ich kriege so viele Anfragen. Wie stehst du zu Israel? Und die meinen zum Judentum oder zum Staat Israel. Der Staat Israel ist genauso wie Frankreich, wie Deutschland und so weiter. Das ist nichts Besonderes. Es ist also ein Zionistenstaat, gegründet eigentlich auf der Basis des Kommunismus eigentlich. Es sind die Kommunisten, die ausgewandert sind und wollten den neuen Menschen schaffen mit Kibbutz und so weiter. Und das hat leider nicht geschafft. Dann kam das Dritte Reich. Und dann mussten dann die Flüchtlinge aufnehmen, und jetzt nehmen sie die Flüchtlinge aus dem Osten, und sie konnten nicht den neuen Menschen schaffen. Die wollten eigentlich den neuen Menschen schaffen. Das ist also diese alte Sehnsucht des Menschen. So, aus diesem Volk hier, wir wollen die Geschichte nicht beschönigen, so ähnlich wie wir unsere deutsche Geschichte nicht beschönigen können. Wir müssen zu der Geschichte stehen, was im Dritten Reich passiert ist, ist passiert. Und das können wir nicht nur ausblenden und sagen, das ist nicht geschehen, das nehmen wir nicht an. Es ist ein Teil unserer Biografie. Basta. Und wir müssen auch das, was mit Israel passierte vor 2000 Jahren, auch als Geschichte akzeptieren und auch stehen lassen. So, und einfach sagen, ja, das ist passiert. Das ist der Weg gewesen. Gott hat es zugelassen oder auch nicht. Oder die Menschen haben da nicht aufgepasst. Also ich möchte ein Thema predigen und oder ein Thema hier heute behandeln, was andere nicht drüber sprechen, Leute fragen, und ich möchte auf ein paar Fragen hier einfach Antwort geben. Ich habe mit Leuten, mit Juden diskutiert, wie Arthur Katz zum Beispiel, der hat mir sehr gut gefallen mit seiner soliden Ausführung, der war auch bei uns inzwischen, gibt es glaube ich auch CDs irgendwo so von ihm. Und warum ließ Gott das Holocaust zu? Und der hat, also ich finde es großartig, wer das behauptet. Die Juden hatten kein Altar, die hatten keinen Priester mehr und keinen Tempel mehr und kein Opfer mehr. Und deshalb musste Holocaust kommen. Und das, als die Sünde ganz groß wurde und mächtig wurde, deshalb war das und kam, diese ganzen Pogrome kamen immer wieder. Weil sie haben keinen Priester, kein Altar, kein Tempel, keine Versöhnung. Und sie warten auf den Messias, aber es wird kein anderer Messias kommen. Jesus war der von Gott Gesandte. So, wir müssen immer zur Wahrheit bleiben und ich möchte auch bei der Wahrheit bleiben und auch Dinge anschneiden, die sonst andere nicht sprechen. Eigentlich als aufgeklärter Mensch sollte man alle möglichen Themen behandeln dürfen und ansprechen dürfen und so weiter und nicht sich irgendwie verbiegen lassen oder Scheuklappen aufsetzen oder Tabuthemen. Darüber spricht man nicht. Ich spreche darüber. Ich bin so frei, dass ich darüber spreche und es einem passt oder nicht. Und ich möchte meine Meinung aufgrund der Bibel bilden. Meine Meinung aufgrund der Bibel und natürlich des gesunden Menschenverstandes. Und ich möchte die Wahrheit finden. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit bleibt immer Wahrheit, selbst wenn noch so viel Lüge darüber verbreitet wird oder inzwischen verbreitet wurde. Und wenn wir nicht die Apostelgeschichte hätten, wir würden glauben, ja, so war es, was die uns erzählen, die Juden. Man hat Jesus gestohlen. Als wir schliefen, kamen seine Jünger und haben ihn gestohlen. Würden glauben. Aber Gott sei Dank, die Apostelgeschichte, das ist so ein Schlüssel für uns, auch wenn es nur an einen Mann dieses Buch geschrieben wurde. Paulus sagt mal in Philippa, was wahr ist, dem denket nach. Wir sollen also Wahrheiten nachdenken. Ist das wirklich wahr? War es so? Verhält es sich so? Und wir sollten der Wahrheit auf den Grund gehen und nicht alles glauben und schlucken, was man uns erzählt. Prüfet, heißt es. Prüfet, ob es sich so verhält. Und nichts ist schlimmer, als eine Lüge aufzusetzen. Und die erste große jüdische Lüge war in Matthäus 27, wo man sagte, sie haben ihn gestohlen, sie haben noch Geld den Kriegsknechten gegeben. Und sie, also Schweigegeld sozusagen. Bitte erzählt, setzt dieses Märchen in Umlauf. Als wir schliefen, kamen seine Jünger und haben ihn geklaut. Eine schreckliche Absicht der Juden damals. Also ganz bewusst. Also, wenn sie jetzt nur gesagt haben, komm, beruhigt euch und irgendwie beschwichtigt hätten. Aber das war absichtlich. Absichtlich. Und alles, was das Judentum gegen Christus unternimmt, und das, die Juden, und ich meine nicht die gläubigen Juden, sondern die Nichtgläubigen. Wir müssen die Gläubigen und Nichtgläubigen auseinanderhalten. Das sind zwei Paar Stiefeln. Was die den Gläubigen Juden, das war die erste Verfolgung gegen die Christen, das waren alles Juden, die verfolgt worden sind. Die Apostel waren alles Juden. Paulus war selbst ein Jude, der andere Juden verfolgte und noch Spaß daran hatte, sie zur Lästerung zu zwingen. So, und es reichte nicht, dass sie nur Jesus getötet haben, sondern jetzt auch die Lüge zu verbreiten, die Auferstehung. Eigentlich die Totenauferstehung ist nicht das Problem, dass jemand vom Toten aufsteht, aber dass dieser Jesus, der eigentlich gar nicht existieren dürfte mehr, dass der auferstanden ist und dass der lebt. Und das ist, was den Juden ein Dorn im Auge war. Er ist auferstanden. Und er ist den Jüngern erschienen, 500 oder so weiter, liest er 1. Korinther 15. Er ist den Leuten erschienen. Sogar seine eigenen Brüder glaubten zuerst nicht. Das waren auch Konservative, glaubt nicht. Aber diese Judas und Jakobus, wir haben zwei Schreiber in der Bibel davon. Die Juden, sie wussten die Wahrheit und sie wollten die Wahrheit nicht wahrhaben. Sie wussten ganz genau, Jesus war der Messias. In den vielen Auseinandersetzungen, wenn du Zeit hast und Lust hast, geh in unser Bibelstudium, Gemeindebibelstudium, Matthäus-Evangelium, da ist die Auseinandersetzung, das Matthäus-Evangelium ist ein Evangelium an die Juden, für die Juden. Versucht die Juden zu überzeugen, diese ganzen Spannungen, was da alles war. Und so an Jesus scheiden sich die Geister. Israel und Gemeinde, an Jesus scheiden sich die Geister. Ich habe mal einen angeblich messianischen Juden bei mir in der Gemeinde mal gehabt, hier in Friedrichstraße und auch drüben im Alex, als wir noch dort gemeint haben. Und immer wenn Lieder gesungen wurden, Chorus gesungen wurden, wo der Name Jesus vorkommt, hat er sich immer ganz bewusst umgedreht. Er wollte nicht den Namen Jesus anschauen und nicht einmal aussprechen, geschweige denn aussprechen. Und sagte, er wäre ein gläubiger Jude. Also die Geister scheiden sich an Jesus. Er ist der Stein des Anstoßes, des Ärgernisses. Und das ist ein Problem und da muss man sich damit auseinandersetzen. Also, mein Thema heute ist Judentum und Christentum und ich meine nicht Katholizismus, vergiss das. Und nicht irgendwie etwas kirchlich, sondern der Glaube an Jesus Christus. Das ist diese Auseinandersetzung. Und die Apostel haben zuerst immer wieder gefragt, wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Guck mal, in der Endzeitrede Jesu Matthäus 24 und er sagt, Tag und Stunde gebührt euch nicht und mit Apostelgeschichte, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Er hat kein Wort gesagt, ob er noch das Reich Israel aufrichten wird. Eigentlich hat er im Grunde genommen, wenn du zwischen den Zeilen liest, hat er gesagt, das Reich Israel wird nie mehr aufgerichtet werden. Also das Reich Israel, das alttestamentliche Reich, also in diesem Sinn mit Haus Davids und dergleichen, wird niemals aufgerichtet, ich werde die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Knechte würden dafür streiten, würden kämpfen. Er hat den Feigenbaum verflucht, das ist auch eine symbolische Handlung. Feigenbaum ist ein Bild für Israel, an dir soll hinfort keine Frucht mehr gefunden werden. Ist etwas Prophetisches gewesen, was Jesus getan hat. Und wir müssen die Grundwahrheiten des Glaubens so verstehen, wie sie in der Bibel stehen. Das sind Heilsoffenbarung. An dir soll keine Frucht mehr gefunden werden, also keine Bedeutung mehr. Der Staat Israel, keine Bedeutung. Das Land Israel ist ganz was anderes. Das Land Israel. Das heißt, das ist mein Land. Und eigentlich, die Juden wurden 70 nach Christus vertrieben und eigentlich haben sie kein Recht mehr auf ihr Land, auch wenn sie noch so viele Ansprüche erheben. Und sie wissen ja, dass es Abraham versprochen worden, Gott, es ist mein Land, sagt der Herr. Nur was anderes dabei. Also ich will auf dieses Thema nicht eingehen jetzt, sondern wir müssen also wirklich aufpassen, dass wir nicht auf zionistischen Ideen und Lügen hereinfallen. Und ich meine, Zionismus ist etwas, das 1897, 98 zur Welt kam oder geboren wurde und wir wollen zurück, wir wollen mit Gewalt mit Macht nach Kanaan. Martin Buber, ein Jude, selber ein Jude, sagt, Israel ist mit dem falschen Bein in die Weltgeschichte zurückgekommen. Also mit eigener Macht, nicht durch Gottes Führung und Gottes Leitung. So, ich werde also über unangenehme Themen heute ein bisschen sprechen und geniere mich nicht auch, dass ich dann nachher auch Mittwoch über den Islam spreche und ich möchte sagen, da seit den Konzilen und den Kreuzzügen haben die Christen ein gestörtes Bild zur Geschichte. Seit den Kreuzzügen, seit den Konzilen und so weiter, so auch zum Judentum. Eigentlich die Apostel waren alles Juden. Petrus, ein konservativer Jude, er sagt, ich habe noch nie was Unreines gegessen. Aber Gott hat ihn weitergeführt zu den Heiden. Durch eine Vision, die er bekommen hat, als er Cornelius ihn gerufen hat. So, alle, die nicht den Heiligen Geist haben, sondern vom Geist des Katholizismus ist, die werden einen gewissen Hass, alle mit Bausch und Bogen, Israel verteufeln, alles, was jüdisch ist, das ist vom Teufel. Wenn ich denke, weißt du, man hat Juden versucht zu bekehren und man hat es nicht geschafft, ob es jetzt Martin Luther ist, wenn du nach Wittenberg fährst und so weiter und die Stiftskirche anguckst, da siehst du ja auch Luther, der Judensau, wie der dann suckelt und so weiter, die Juden suckeln an der Judensau. Also Martin Luther war, und Hitler hat sich auf Luther berufen später, wenn wir so die Geschichte lesen. Die Christen haben immer probiert, Juden zu bekehren. Eigentlich einen Juden zu bekehren, kann nur der Heilige Geist. Nur der Heilige Geist. Die typische Bekehrung eines Juden ist Saul von Tarsus. Also der zuerst dagegen ist und der Heilige Geist ihn bekehrt. Und alles andere, alle die probiert haben, Juden zu bekehren, und Mohammed auch zuerst, hat auch zuerst mal Juden zu bekehren versucht und nicht geklappt. Und dann hat er sie verfolgt und gehetzt. So, wir müssen auch aufhören, Juden zu bekehren. Das schaffst du nicht. Du kannst nur beten. Du kannst einfach Gott bitten, Herr, zeige ihn, begegne ihnen. Also Israel und die Gemeinde und Judentum und die Gemeinde. Wir haben immer noch einen Auftrag auf die Juden oder für die Juden zu beten einfach. Und auch unter Umständen sogar zu leiden für das Evangelium. Denn das Evangelium ist von ihnen ausgegangen Und wir müssen ihnen das Evangelium wieder zurückbringen. Und den Juden, Paulus hat immer, wenn er irgendwo hinging, in eine Stadt, hat immer zuerst mal in der Synagoge gepredigt. Weil die Juden waren ja auch von dafür, für das Evangelium. Aber das kannst du in unserem Bibelstudium nachlesen. Die meisten Christen verstehen den ganzen Sachverhalt nicht. Sie denken ja, wir müssen alles tun und alles machen und den Juden dienen, das ist falsch. Es gibt jüdische Israelwerke oder Israelwerke, die haben sich verpflichtet, oder die meisten Israelwerke, die haben sich verpflichtet. Also wir werden nicht missionieren. Und genau das ist, was die Juden brauchen. Sie brauchen Evangelium. Sie brauchen Jesus. Es gibt in keinem anderen Namen Heil als in dem Namen Jesus. Aber es gibt auch Berliner Missionswerke und so weiter, die haben sich verpflichtet. Wir missionieren nicht unter den Juden. Evangelische Kirche nimmt Abstand unter Judenmission etc. Wir missionieren sie nicht. Die brauchen Mission. Aber vielleicht andere Missionen, als wir denken, als eine Bekehrung. Der Heilige Geist muss sie bekehren. Der Heilige Geist. Und da gibt es natürlich auch Juden für Juden, eine Mission, die auch da eine ganz aktive Arbeit macht. Also, dass die Juden, das eigene Volk kann unter Umständen besser zu ihren eigenen Leuten sprechen, obwohl sie auch nicht ernst genommen werden. Leider. Aber ich habe in Paris so ganz tolle Sachen da erlebt mit Juden für Jesus. Ganz toll. Und ich fand, die waren so aktiv. Die haben nicht nur die Franzosen missioniert, die haben auch ganz besonders, sind sie ein Jude, gefragt immer. Sind sie ein Jude? Und alle, die irgendwie ein bisschen so ähnlich aussahen, gleich gefragt. Solange die Menschen Jesus nicht verstehen, Jesus nicht begreifen, werden sie auch den ganzen Sachverhalt mit Israel nicht begreifen. Sie werden alles in einen Topf werfen und Judentum und Christentum sagen, ja, wir haben eine gemeinsame Basis, wir haben eine gemeinsame Linie. Wir haben keine gemeinsame Linie und wir haben keine gemeinsame Basis. Für Kirchen, bei denen Jesus nicht der Herr ist, da ist alles einerlei, egal welche Religion, da können Buddhisten, Mohammedaner und so weiter, alle Platz irgendwo durch, wir werden alle nach irgendeiner Fassung selig. Wer Jesus nicht richtig kennt, der macht selbst mit Atheisten eine gemeinsame Sache. Sogar mit Satan würde er gemeinsame Sache machen. Und wir haben miteinander, also jetzt Juden und Christen, nichts zu tun. Denn das Heil kommt aus den Juden, nicht vom jüdischen Volk oder durch das jüdische Volk, sondern von dem Juden Jesus Christus. Durch ihn kommt das Heil. In dir sollen gesegnet werden alle Nationen, alle die ganzen Völker. Und das ist Jesus, der den Weg zu den Nationen geebnet hat und sagt, ihr sollt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Und wer da glaubt und so weiter, der wird selig. Wer das Evangelium predigt, der tritt den Juden immer ganz nahe. Und muss sich mit den Juden auseinandersetzen, bekommt die Juden als Feinde, auf jeden Fall, gehe hier in die Synagoge, ins jüdische Gemeindehaus. Johannes 7, Vers 13, das war schon vor 2000 Jahren. Niemand aber redete offen von ihm, Jesus Christus, aus Furcht vor den Juden. Schon solange Jesus sogar noch lebte, aus Furcht vor den Juden, redete niemand von ihm offen oder so. Und fang an offen zu reden, du wirst merken, da ist die Tür. Natürlich, wenn du so ein Kriecher bist und Schleimer oder irgendwie, da wirst du natürlich schon willkommen sein, bring unser Geld, wir brauchen dein Geld. Und die verstehen, mit Holocaust gute Geschäfte zu machen und so weiter. Und deshalb wird dieser Holocaust immer wieder aufgefrischt, ganz neu. Und was habt ihr den armen Juden angetan? Weißt du, die Juden haben den Christen auch sehr viel Übles angetan. Müssen wir auch so sagen, dass bitte entschädigt uns. Der Heilige Geist scheut sich nicht, die Wahrheit zu sagen und so weiter. Deshalb, als der Heilige Geist aufkam, als dann Petrus aufsteht, ihr habt diesen Jesus gekreuzigt. Ich muss vorstellen, was das war. Das war Wahnsinn. Das hätte sein Todesurteil sein können. Beim Stephanus war es sein Todesurteil. Den habt ihr gekreuzigt. Aber das war eine ganz starke Auseinandersetzung damals. Die Juden selber, ich muss ehrlich sagen, also wenn du mit Juden sprichst, die Juden selber sind fair. Sie wollen mit Jesus nichts zu tun haben. Bitte erwähne den Namen nicht. Oder wenn du den Namen erwähnst, dann gebrauchen sie eine Verfluchung. Die jüdische Gemeinde ist ehrlich. Die Christen sind nicht ehrlich. Aber die jüdische Gemeinde ist ehrlich. Sie wollen mit ihm nichts zu tun haben. Und die ganze Kirchengeschichte ist voll davon. Wir wollen mit diesem Jesus von Nazareth nichts zu tun haben. Der Fall ist für uns erledigt. und so weiter. Wenn du durch Jerusalem gehst, du wirst in Jerusalem kein Fenster im Kreuz, mit Kreuz finden. Du wirst, wenn du in Jerusalem einen Taschenrechner kaufst, du wirst kein Pluszeichen bekommen. Ein Taschenrechner, wo mit Pluszeichen ist. Also, das Kreuz. Das Kreuz ist den Juden ein Ärgernis, steht ja in der Bibel schon. Also diese Haltung ist bis heute noch da. Also du kriegst ein Haus, wenn du ein Haus bauen möchtest in Jerusalem und möchtest so ein Kreuzfenster, so ein kleines niedliches Fensterchen mit dem Kreuz, das wirst du nicht genehmigt bekommen. Das ist ein Verbrechen. Und ich habe erlebt in Via della Rosa, da ist so ein Katholik, der trug sein Kreuz, wie Jesus einmal sein Kreuz getragen hat, da kam doch einer und spuckte ihm vor die Füße. Und keiner hat was gesagt, keiner hat was unternommen. So, das Kreuz ist immer ein Ärgernis. Nach der Bibel wollen die Juden bewusst seit der Kreuzigung nichts mehr mit Jesus zu tun. Denn wir wissen ja auch, die Kreuzigung ist auch eine ganz schlimme Geschichte gewesen. Denn Pilatus hat hingeschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Das heißt, wenn du die Kürzel nimmst, Jahwe, sie haben Gott gekreuzigt. Und deshalb sagt er, bitte schreib, dass er gesagt hätte, er wäre Gott. Er wäre Gott oder und so weiter. Aber sie haben, wenn sie da, als sie vorbeigehen, was? Wir haben unser Jahwe, unser Gott getötet, unser Volksgott. Und das noch in drei Sprachen. Griechisch, Lateinisch und Hebräisch. Stärksten Worte, antijüdische Worte in der Bibel, 1. Thessalonicher 2, 13 bis 20, da bin ich gerade dabei, da arbeite ich am Thessalonicher Brief, deshalb nehme ich das auch gleich vorne weg, da heißt es, und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, für die Thessalonicher. Und wir wissen, diese Geburtsstunden der Gemeinde, es waren immer Auseinandersetzungen. Paulus muss aus Philippi fliehen, aus anderen Gründen, aber dann kommt er in Thessalonich, muss auch wieder fliehen, aus, weil die Juden einen Aufstand machen. Da heißt es, darum danken wir Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was in Wahrheit ist und als Gottes Wort, das in euch wirkt. Und denn, liebe Brüder, denn ihr seid die Gemeinde Gottes in Judäa nachgefolgt. Und hier bezieht er sich wieder auf die Geschichte, Apostelgeschichte 1, 8, 1 und so weiter. Ihr seid der Gemeinde Gottes nachgefolgt, die in Christus Jesus sind, denn ihr habt dasselbe erlitten von euren Landsleuten, wie jene, die von den Juden erlitten haben. Apostelgeschichte 8, Vers 1. Also, ihr habt das gleiche erlitten, was diese erlitten haben. Und liest Apostelgeschichte 17, was sie alles in Thessalonich erlitten haben. Und die haben den Herrn Jesus getötet. Und die Propheten und haben verfolgt und gefallen Gott nicht und sind allen Menschen Feind. Also diese Passage in Thessalonich. Sie gefallen Gott nicht, sie haben alle Propheten getötet und so weiter. Und überleg einmal, was Jesus sagt. Wie oft habe ich euch versammeln wollen? Gott, also nicht nur Jesus. Und ihr habt es nicht gewollt. Und er hat geweint über die Juden. Das sind harte Worte. Und sie gefallen Gott nicht und sind aller Menschen Feind. Weißt du, du musst vorstellen, was damals Gang und Sitte war. Israel ist ein paar Mal in der Gefangenschaft geraten und sie mussten exklusiv bleiben, so wie die Türken hier bei uns, Kopftuch aufsetzen und so praktisch in der Diaspora. Da wirst du extrem, musst ja deine Identität bewahren. Sie lebten im Ghetto, sie sind besser, sie sind anders. Dann kam das Pharisäertum und sie haben dann Gott gedankt. Zwar dieses 18er Gebet ist später gekommen, aber trotzdem, das war drin im Volk. Gott, ich danke dir, dass ich nicht als Frau zur Welt gekommen bin. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht ein Heide bin. Die Heiden sind Hunde und so weiter. Und so praktisch ganz radikal abgegrenzt, also den Menschen Feind. Also Paulus greift nichts aus der Luft hier. Sie sind allen Menschen Feind. Wenn man die Geschichte liest und so weiter, dann haben sie die Leute gehasst. Die sind gut, um sie auszunützen, aber wir wollen mit ihnen nichts zu tun haben. Keine Gemeinschaft, welcher Form auch immer. Und Vers 16 dann weiter, in dem Maß, in dem sie, also ihre Sünden vollbringen und so weiter und mehren, denn, und sie wehren uns, den Heiden das Evangelium zu predigen. Also das war noch ein anderes Übel. Sie haben gewehrt, den Heiden das Evangelium zu bringen, dass sie nicht ins Reich Gottes kommen. Ich muss vorstellen, die wollten nicht, dass sie zur Gemeinde kommen, dass sie gerettet werden. Das wollten sie nicht. Sie sollten Juden werden vielleicht und sollten jüdisch werden. Wir wissen Apostelgeschichte 15, Apostelkonzil, die sollen unsere Satzungen annehmen, die sollen sich beschneiden lassen und. Und dann sagt der Apostelkonzil, nee, wir wollen denen keine Lasten auflegen, die sollen sich enthalten vom Entstickten, von Hurerei und Götzendienst. Als ich nach Berlin kam, da ruft mich doch ein Pastor, sagst du, willst ja in Berlin ein Pastor sein, einer größeren Gemeinde, ruft an und sagt, du willst ja Berliner Pastor sein, wir in Berlin, die Pastoren sind alle beschnitten, du sollst dich auch beschneiden lassen. Da habe ich gesagt, blem, blem, blem. Verstehst du, ich bin doch nicht verrückt. Aber du siehst, die Beschneidung predigen, das wimmelt. Deshalb greife ich dieses Thema hier an Israel und die Gemeinde. Das ist ein Humbug, was hier in Berlin zum Teil passiert, in manchen Gemeinden, pfingstlich-charismatischen Gemeinden. Also, aber die Juden wollen es nicht. Die versuchen einzudringen in die jüdische Gemeinde und es kommt das Störefried. Die werden nicht akzeptiert. Was wollt ihr? Und die Juden wollten nicht, dass das Evangelium den Heiden gepredigt wurde. Schau, die Apostelgeschichte ist voll davon. Und darum wollten wir auch zu euch kommen, ich und Paulus und so weiter. Aber Satan hat zweimal verhindert. Wer war dieser Satan? Die Juden, die ihm verhindert haben, die nicht reinließen in die Stadt. Wir wollen nicht, dass der kommt. Und sie haben über Jesus gesagt, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Also der gleiche Geist geht in der Urchristenheit und tobt sich da aus. Die Thessalonicher, die Juden haben sehr viel, also die gläubigen Juden haben sehr viel Leid erfahren von ihren Landsleuten, ihren Volksgenossen. Und da heißt es weiter, und die haben den Herrn Jesus getötet und die Propheten und haben uns verfolgt und gefallen Gott nicht und sind alle Menschen Feind. Für mich sind es harte Worte. Und es stehen in der Bibel seit 2000 Jahren. Und das ist also etwas, was Paulus in einem seiner ältesten Briefe oder der ersten christlichen Briefe schreibt. Und wie viel Gemeinsamkeit haben Juden und Christen? Ist ganz auch wichtig, dass wir nachdenken und diese Frage stellen. Und ich möchte sagen, gar keine. Gar keine. Sie haben nur die Christen verfolgt und getötet, sie haben die Propheten getötet und sie waren verhasst. Eigentlich Pharisäer haben unter sich gehasst. Flavius schreibt in seinen Werken, Jerusalem würde heute noch stehen, wenn nicht in Jerusalem diese Pharisäer sie gegeneinander bekämpft haben. Er beschreibt 7 verschiedene Sekten, die haben sich bekämpft. Jerusalem hätte heute noch stehen können, denn ja, die Stadt war stark gerüstet, aber die haben sich gegenseitig bekämpft. Sie waren aller Menschenfeind. Wir sind die Richtigen. Nein, wir sind die Richtigen. Wenn du das so also guckst, die verschiedenen Sekten. Und darum wollten wir auch zu euch kommen. Und Satan hat uns gehindert. Wer hat den Aufstand in Thessalonich inszeniert? Lies mal Apostelgeschichte, wenn du ehrlich bist. Es waren nicht die Gläubigen, es war nicht der Paulus, war auch nicht die Stadtverwaltung, waren auch nicht die Heiden. Eigentlich sollten die Heiden sich aufregen. Jetzt kommt eine neue Sekte wieder. Aber nein, die ungläubigen Juden waren es. Die ungläubigen Juden. 1. Thessalonicher 2, Vers 18. Sie haben es verhindert. Die Juden schämen sich nicht und jetzt geht es noch ein Stückchen weiter, das war bei Jesus so und das geht weiter, die Geschichte und immer wieder. Sie schämen sich nicht, einfach das Pöbelvolk zu aktivieren, aufzuhetzen und sich zu bedienen, so Straßensäufer, bitte mach so einen Rabatz. Ich kenne sowas, weißt du, so Rabatz. Und sogar die fahren nach, also wenn es nur ein Unfall gewesen wäre oder Zufall, nein, sie fahren sogar nach Berea, wenn ich weiterlese, und machen genau den Zirkus dort weiter. Und dann zerren sie den Bruder Jason, einen Volksgenossen, also einen Arzt wahrscheinlich, und einige Brüder zu dem Hohen Rat oder zur Stadtverwaltung, und die müssen Kaution hinterlegen, und weil der die Brüder beherbergt hat, also Paulus und das Missionsteam. Und dann mussten sie die Stadt wohl oder übel verlassen nach kurzer Zeit. Aber Gott hat auch da seine Hand im Spiel gehabt. Weißt du, Gott, wenn er eine Tür zuschließt, schließt er eine andere Tür auf. Das ist typisch Gott. Eine Tür wird zugeschlossen und eine andere wird aufgemacht. Paulus spricht in 1. Thessalonicher 2, Vers 15 und 16, dass es die Juden sind, dass sie es werden, dass wir den Heiden das Evangelium bringen. Solange man ihnen 3 Sabbate das Evangelium verkündigt, haben sie nichts gesagt. Aber dann, dass einige Heiden und vor allem einige Frauen von den Heiden gläubig wurden und so wohlhabende Leute oder was weiß ich auch, da wurden sie neidisch. Und das Problem ist Eifersucht und Neid. Eifersucht und Neid. Also diese starke Formulierung, was wir in der Thessalonicher Brief haben, dass es geht durch die ganze urchristliche Verkündigung, das hört nicht auf, das ist typisch. wenn ich dann Jesus höre, Johannes 8, Vers 43 und 44, das ist das Stärkste überhaupt. Jesus selber sagt im Johannesevangelium, ihr zu den Juden, ihr stammt vom Teufel. Überleg einmal, ihr stammt vom Teufel als Vater und wollt das Gelüsten eures Vaters tun. Dieser war Menschenmörder von Anbeginn. Er steht nicht in der Wahrheit, weil in ihm nicht die Wahrheit ist. Wenn er die Lüge sagt, so sagt er auch aus dem, was er ist. Er ist ein Lügner und ein Vater der Lüge. Also euer Vater, das ist also das harte Stück, das härteste überhaupt, was wir in der Bibel haben. Eigentlich müsste man das Neue Testament verbrennen, wenn man Jude wäre. Dürfte man gar nicht akzeptieren, machen sie auch nicht. Die akzeptieren das Neue Testament nicht. Wohl oder übel, manchmal zitieren sie manche Passagen, die aus dem Alten Testament sich wiederholen. Wenn ich dann Paulus höre, oder dann Petrus in Apostelgeschichte 2, Vers 14, auch diese harte Predigt, ihr habt ihn gekreuzigt. Also diese Distanzierung basiert auf allen Seiten, auf beide Seiten, Christen und Juden. Bitte aufpassen. Oder bei der Steinigung des Stephanus, Apostelgeschichte 7, 52. Und bei dieser Botschaft von Stephanus bekehrt sich Saul von Tarsus. Und er war der Oberketzer, der die Christen verfolgte und hetzte und so weiter. Und da kommt er zum Glauben, war ein fanatischer Jude. Und er sagt, ich habe sogar Christen gezwungen, Jesus zu lästern. Ich schreibe den Galaterbrief. Ich habe sie gezwungen, Jesus zu lästern. Also große Feindschaft da. 1. Thessalonicher 2,16, die Ausbreitung des Christentums war der traditionellen Judentum ein Dorn im Auge, weil eigentlich war das Christentum die Fortsetzung des Judentums, die richtige, reine, wahre Fortsetzung, wäre gewesen, wenn die Juden das angenommen hätten, die Fortsetzung des Judentums. Das, was wir heute haben, was wir heute Judentum oder Judaismus nennen, ist nichts als das Pharisäertum. Alle anderen Sekten sind untergegangen, nur dass die Pharisäer, weil sie sehr extrem waren, sehr konservativ waren, sehr isoliert waren, ghettomäßig lebten, das Pharisäertum hat überlebt und das ist das heutige Judentum, was wir haben. So. Und dann haben die jüdischen Theologen bei der Entstehung des Judentums versucht, im babylonischen Talmud zum Beispiel, haben sie versucht, Jesus als den Verfluchten darzustellen, seinen Namen auszuradieren oder vom Ketzer dann gesprochen. Und sie haben schon ganz Anfang, ganz früh dem Petrus und Johannes verboten, ihr könnt alles predigen, bloß nicht im Namen Jesu. Und was sagen sie? Es gibt keinen anderen Namen mit den Menschen und es ist kein anderer Name mehr gegeben, wo sie gerettet werden können, als der Name Jesus. Toratreue Juden tabuisieren den Namen Jesu, also mit den Namenlosen. Die sagen nicht Jesus, sondern sie sagen der Namenlose, weil sie es nicht haben wollen, dass er existiert. Aber deshalb auch für uns als Christen so stark in dem Namen Jesu. Und wir dürfen und sollen uns sich nicht schämen am Namen Jesu. In keinem anderen Namen ist Heil. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben. In meinem Namen werden sie das und das tun. Der Namenlose. Also sogar die orthodoxen, konservativen Juden. Also sie wollen mit dem Namen Jesu nichts zu tun haben. Mein Thema ist Israel und Judentum. In 1. Thessalonicher 2, darum sagten auch die Juden, also wurde über die Juden gesagt, diese Leute stehen allen Menschen fremd oder feindlich gegenüber. Und das seit Jahrhunderten, seit der babylonischen Gefangenschaft. Und das geht wie ein roter Faden durch die ganze Geschichte. Sie bilden ihre Ghettos und sie kamen immer wieder als Fremdkörper vor oder dass sie exklusiv sind, in welcher Form auch immer. Sie waren von Gott exklusiv. Gott hat sie erwählt. Abraham, komm raus aus Ur in Chaldea und so weiter und du sollst gesegnet werden. Sie hatten eine Berufung, aber sie haben versagt in der letzten Etappe der Berufung, als dann der Messias kam. Und die ganzen Juden aus dem Exil und so weiter, die haben sich nicht vermischt mit anderen Völkern. Gott sei Dank, dass sie das nicht getan haben. Josef zum Beispiel, ein reiner, gottesfürchtiger, er wollte die Maria verlassen, er wollte nichts Übles tun. Und er hat, Nazareth ist ein kleiner Kaff, aber im Nazareth, die Nazarener hatten eine Synagoge, weil die sind nicht bis nach Jerusalem mehr gegangen, denn die Jerusalemer Juden waren nicht koscher für sie. Sie wollten den reinen Glauben, das Haus Davids und so weiter, blieb nach der Überlieferung auch in Nazareth. Und deshalb konnte nochmal den ganzen Stammbaum bis auf die Leute, die in Israel lebten, zurückverfolgen. Nach der Zerstörung des Tempels ist alles verloren gegangen, ist zerstört worden. Dann sagt man, wer ist denn ein Jude? Ja, wenn die Mutter sagt oder so, oder er selber sagt, wer ist ein Jude, das weiß man jetzt nicht mehr ganz genau. Aber bis zu diesem Moment konnte man noch sagen, der ist aus dem Haus sowieso, das von dieser Linie oder jener Linie. Heute ist nicht mehr das möglich so, oder nach der Zerstörung des Tempels war nicht mehr möglich. Viele Männer wurden umgebracht oder kamen in Sklaverei. In Thessaloniki, bei der Auseinandersetzung, da heißt es auch, diese Männer sind, die den ganzen Erdkreis erregen, also sind auch in unsere Stadt gekommen und bringen alles durcheinander. Diese Leute, also Paulus und sein Team, und die waren so spitzfindig, und Juden sind immer spitzfindig, keine Unterstellung, nur mal Tatsache. Sie haben auch bei Jesus gesucht, was können wir ihm vorwerfen? Uns haben falsche Zeugen gesucht, und sie waren auch hier bei Paulus sehr spitzfindig. Ja, er ist dem Kaiser zu, alles was die Christen da machen, die nennen ihren Jesus Herr, und das ist ja Widerspruch zum Kaiser. Der Kaiser ist nur Herr, und wir haben nur einen König oder einen Kaiser und nicht diesen Jesus. Also du siehst, sie lehnen Jesus als Herrn ab, obwohl er ja nicht ihr Herr ist, aber sie lehnen ab. Juden denunzieren die Christen immer wieder, sie klagen an und so weiter. Paulus selbst entzog dann ihnen, als sie sagten, lasst uns ihn richten, sie hätten gesteinigt, aber dann sagte, ich bin des Kaiser, ihr beruft mich auf den Kaiser. Also diese Auseinandersetzungen sind uralt, nicht die Spannungen, die jetzt vielleicht irgendwo heutzutage irgendwo entstehen. Die Juden haben Jesus und das Evangelium bewusst weggestoßen, bewusst abgelehnt, und fast in jeder Schriftstelle im Neuen Testament finden wir eine Passage, wo sie es von sich gewiesen haben. Und dann sagen die Leute, und jetzt weiß ihr von euch, jetzt wenden wir uns den Heiden zu. Jetzt weiß ihr von euch, jetzt habt ihr keine Entschuldigung. Weißt du, da kommen jetzt fromme Pfingstler vor allem oder Evangelikale. Ja, wir dürfen die Juden nicht bestehlen. Die Christen, die Gemeinde hat das Judentum bestohlen. Nein, die haben die Christen rausgeschmissen. Die haben die Christen ausgestoßen. Und nun wenden wir uns zu den Heiden. Die wurden nicht bestohlen, all die Jahrhunderte nicht. Im Gegenteil, man möchte ihnen gerne wieder Jesus zurückgeben. Die Jünger haben in der Verkündigung immer wieder auch bei der Kreuzigung Jesu angefangen, aber sie haben ganz besonders die Auferstehung betont. Sie haben alles andere stehen gelassen. Sie haben die Juden nicht verdammt jetzt groß. Sie haben nur den Auferstanden gepredigt. Und das war denen ein Dorn. Nicht den Gekreuzigten. Sie haben das ausgeklammert, bewusst ausgeklammert. Wir wollen ja nicht die extra provozieren. Jesus ist auferstanden. Und deshalb ist es gar nicht so schlecht. Weißt du, auch wenn man mit Islam und Moslems nachher später spricht, weißt du, diese Dreieinigkeit. Weißt du, was der Allah nachher macht oder was Gott macht, das ist eine andere Sache. Und Gott hat ihn auferweckt und ihm einen Platz im Himmel gegeben, dass der Herr über alles ist. Und eigentlich hier haben die Christen angesetzt. Nicht so groß nach der Kreuzung. Am Anfang gab es diese Spannung und Auseinandersetzung. Aber dann nachher, sie sprachen von der Auferstehung und gaben mit großer Kraft Zeugnis von der Auferstehung Jesu Christi. Und das ist das andere, was die Juden so ein Dorn war. Nicht, dass irgendjemand mal von den Toten auferstand. Nein, die Auferstehung Jesu und dass er jetzt Herr ist und dass Gott ihn anerkannt hat und dass Gott ihn geehrt hat und dass Gott ihn an einen Platz gestellt hat, der über alle Mächte, Gewalten, Fürsten und so weiter ist. Und daran entzündete sich der ganze Streit, die ganze Spannung, sogar außerhalb Palästinas. Wir sehen also Apostelgeschichte 13, dann geht's weiter. Und auch da wird wieder das Pöbelvolk aktiviert gegen die Christen. Und man droht mit der Steinigung. Paulus ist öfters der Steinigung entgangen. Man hat immer wieder gedroht. Also wenn nichts an der Sache gewesen wäre, der Hass gegen Christus, nicht gegen Paulus, sondern der Glaube, war es. Und das Volk wurde immer wieder aufgewiegelt, egal wo, und das immer von den Juden. Da muss so ein Hass drin gewesen sein. Die hohen Priester, die Theologen haben die Leute so aufgehetzt in diesem Spannungsfeld. Paulus predigt in Damaskus zum Beispiel, Apostelgeschichte 9, Vers 19, predigt Jesus in den Synagogen zuerst eine ganze Weile gut, als den Sohn Gottes, und da heißt es, und zwar verging einige Zeit, und da beschlossen die Juden, ihn zu töten. Apostelgeschichte 9, 23. Da beschlossen sie, ihn zu töten. Er darf nicht von Jesus, dem Auferstandenen, sprechen. Und später in Apostelgeschichte 24, die Beschuldigung der Juden gegen Paulus war, als von Kaiser Agrippa, dieser Mann ist eine Pest. ein Unruhestifter bei allen Juden in der Welt, ein Redelsführer der Nazarenersekte. So ein Redelsführer. Du siehst also, dieser Mann ist eine Pest. Also der schlimmste Ausdruck. Und das, die Geistlichen beurteilen das. Und er versucht, den Tempel zu entweihen. Der Tempel war kurz vor der Kippe. Ein paar Jahre später, 6, 7 Jahre später, ist der Tempel sowieso ausgebrannt. Und dann ist das Kolosseum dafür gebaut worden, mit dem ganzen Tempelschatz. Aber für den Teufel ist einer, der das Evangelium predigt, eine Pest. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten. Eine Pest ist der Mann. Und in dieser Verhandlung kommt heraus, dass das Christentum keine andere neue Religion ist, sondern dass das Judentum eigentlich ja ihre Erfüllung erreicht hat. Also Paulus versucht juristisch vor dem König jetzt offiziell, versucht zu erklären, und das, dieser Akt ist nicht Zufall, alles ist heilsgeschichtlich irgendwie zu erklären, also offiziell, das Judentum hat seine Existenz verloren, jetzt ist das Christentum weiter und so weiter, und dann sagen sie, das ist eine Pest. Und dadurch, dass die Juden Jesus verstoßen, verleugnen sie ihre eigene religiöse Überlieferung. In Kapitel 26, Apostelgeschichte, können wir es nachlesen und so weiter. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Wir haben keinen König, wir dienen nur dem Kaiser. Eigentlich ist es ein Verbrechen. Verbrechen des Judaismus damals, dass sie sagen, die wollen von dem Joch der Römer befreit werden, aber die sagen, wir wollen dem Kaiser dienen. Verrückt. In der Apostelgeschichte geht es durch die Ablehnung Jesu, durch die Juden konsequent und gnadenlos weiter. Also das Evangelium hat seinen Weg, aber nicht mehr mit den Juden zusammen. Also es ist eine ganz klare Trennung. Es gibt keinen extra Heilsweg für die Juden. Seit Jesus gibt es keinen extra Weg. Seit der Zerstörung des Tempels, der Vorhang ist zerrissen, der Altar ist zerstört. Es gibt keine blutige Opfer der Versöhnung, denn Versöhnung geschieht nur durchs Blut. Natürlich, sie sagen, die Synagoge ist die Ersatz, diese Diskussion, dass man über das Wort Gottes redet. Aber das ist kein Ersatz für die Erlösung. Es gibt keine kultische Erlösungsmöglichkeit mehr vor Gott für die Juden. Und wenn die Leute sagen, es wird der dritte Tempel geweiht, was wollen sie machen? Wieder Opfer einbringen? Das heißt, das Opfer Jesu Christi wird zunichte gemacht, würde zunichte gemacht werden. Denn es würde ungültig. Sie würden Jesus abermals kreuzigen. Und es gibt verrückte Juden, die auf den neuen Tempel warten. Aber in den neuen Tempel wird der Antichrist sich setzen. Wird der Antichrist sich setzen, garantiert. Mit der Verwerfung Jesu haben die religiösen Juden sich selbst und ihren Gott aufgegeben. Und sie haben eigentlich keine Existenzberechtigung mehr. Keine heilsgeschichtliche Existenzberechtigung. Das tut mir leid, aber das ist so. Sie sind heute ein Volk wie die Schwaben, Berliner oder Preußen oder was weiß ich, Franzosen oder Deutsche. Oder eigentlich sind sie kein. Wenn ich Jude sage, das ist so ein Gemisch von Völkern. Eigentlich die meisten Juden, die aus dem Osten kommen, sind Kasaren, sind keine Juden. Sie ist ein Türkenvolk, der im 3., 4. Jahrhundert sich zum Judentum konvertierte, bekehrte, geschlossen und so weiter. Die eigentlichen richtigen Juden, die noch Juden von der Tradition und Abstammung sind, sind Juden, die über Spanien kommen. Also Tarsis war damals ein Zentrum, deshalb wollte auch Paulus nach Spanien den Juden das Evangelium bringen, nach Tarsis. Aber es ist eine andere Geschichte. Interessant ist in Pisidien, Apostelgeschichte 13, dann an einem Sabbat, das war ein Pfingsten, also der Festsabbat war, ein großer Sabbat, da war die ganze Stadt versammelt und da geschieht wieder etwas Neues, ein Einsammeln. Einsammeln, wieder, dass die Heiden sich zuwenden, Apostelgeschichte 13, dem Evangelium, und sie hören, und war große Freude, dass ihnen das Evangelium jetzt verkündigt wird. Und das macht die Juden wieder eifersüchtig, Kapitel Apostelgeschichte 13, Vers 45. Der Unglaube und die Ablehnung der Juden, Jesu, sind immer ein wiederkehrendes Thema. Also durch die ganze Apostelgeschichte, in den Apostelbriefen, immer wieder ein Thema. Und dann natürlich dann, dass man die wiedergeborenen Christen, Heidenchristen, zwingen sollte zum Judentum zurück. Das war wieder eine andere Sache. Also man kann es nicht verhindern, aber sie sollen sich beschneiden lassen und. Und am Schluss kommt der Apostelgeschichte darauf zurück, Lukas, und den Heiden ist dieses Heil Gottes gesandt worden und sie werden es hören. Und Apostelgeschichte 13, 48, als die Heiden das hörten, sie erfreuten sich. Und du musst auch froh sein, dass du das Evangelium hören darfst. Eigentlich dürftest du heute gar nicht hier sitzen. Also wenn die nach den Juden gegangen wäre, du dürftest nicht hier sitzen. Sie wird es setzen, immer wieder gleich durch die Glaubensverweigerung, das ist jetzt typisch. Ich könnte die Bibelstellen nennen, Apostelgeschichte 19,9, Apostelgeschichte 28,4 und so weiter. Und nur Dumme, die die Geschichte nicht kennen und nicht lesen und nicht verstehen, sprechen immer, die Kirche hätte die Juden enterbt. Nein, das ist nicht die Wahrheit. Die Kirche hat nicht enterbt, sie haben es von sich gestoßen. Das ist die Sache. Und jetzt möchten sie vielleicht irgendwelche Kompromisse haben, ist es nicht mehr zu machen. Es sei denn, sie nehmen Jesus an. Es gibt nur einen Weg, dass sie Jesus annehmen. Die Missionare müssen immer wieder fliehen, doch das Evangelium, Apostelgeschichte 14, Vers 6, geht immer weiter. Und mit jedem Fluchtweg neuer Wirkungskreis. Also das ist, also wir dürfen uns nicht entmutigen lassen. Wenn wir die Apostelgeschichte nicht hätten, würden wir glauben. Tatsächlich, wir haben sie bestohlen. Tatsächlich ist nichts Richtiges da gewesen. Christentum hätte das Judentum bestohlen. Also das würden wir ohne der Apostelgeschichte also festhalten und sagen, ja, wir sind Diebe. Doch die Apostelgeschichte macht uns klar, dass das Christentum bis aufs Blut bekämpft wurde, und zwar gleich von Anfang. Die größten Widersacher und Hetzer des neuen Glaubens waren die Religiösen. Ich meine nicht die Gläubigen. Die Gläubigen lassen wir dahin. Die messianischen Gläubige, die leiden heute so viel und so stark in Israel. Die werden, als ich hier Moschee Bülsch hier hatte und so weiter, sein Haus, seine Wohnung wurde mehrmals angezündet in Israel und dergleichen Anschläge. Und so, man hasst Leute, messianische Gläubige, für die darfst du beten. Die brauchen Gebet. Die werden gehasst. Man verbrennt öffentlich sogar Neue Testamente in Israel, das ist auch, also man schimpft, wenn man hier auf dem Bibelplatz Bücher verbrennt, aber das machen sie auch, also dass Christen hier verfolgt werden. Die Gemeinde ist eine Ekklesia, jetzt Israel und Gemeinde. Gemeinde ist eine Ekklesia, eine herausgerufene, und zwar von Anfang an aus dem Judentum herausgerufen, aus dem Heidentum herausgerufen, aus dem Samaritertum herausgerufen. Gemeinde ist eine Ekklesia, ist nicht, hat mit, nichts mit Judentum zu tun. Und wenn wir herkommen und manche fromme Juden sagen, wir feiern die jüdischen Feste, das mag gut sein, Folklore, es ist schön, was Schönes, also ich mag Folklore, aber unser Abendmahl ist nicht das Passamahl der Juden. Denn der Jude würde in Ohnmacht fallen, wenn er hört, das ist mein Fleisch und mein Blut. Das Abendmahl ist total was anderes, ist kein Passamahl. Und Passamahl war Erlösung aus Ägypten. Wir sind nicht aus Ägypten erlöst, wir sind von der Sünde erlöst. Total was anderes. Und das sind Akzente falsch gesetzt. Aber Folklore, ich kann auch mal so Kirchweih machen. Tun ist schön, aber wir müssen auch sehen, auch alle anderen Feste, Pfingsten, Ausgießung des Heiligen Geistes. Das ist ganz was anderes passiert. Ekklesia, das ist Gemeinde. Herausgerufen aus aller Welt. Israel ist auch herausgerufen gewesen, aber es hat die Berufung verfehlt. Und die Gemeinde Jesu ist ein Geheimnis. Wenn ich den Römerbrief lese, dann heißt es so, und die Propheten haben gedeutet, auf welche Zeit das alles passieren wird. Weißt du, die Gemeinde ist eigentlich nur ein Einschub. Die Gemeinde hätte nicht da sein müssen, brauchen, wenn Israel nicht versagt hätte. Und das ist der Grund. Und deshalb bis Golgatha war die Sache noch nicht entschieden. Bis zur Kreuzigung war die Sache nicht entschieden. Und das ist ein Einschub in der Geschichte. Deshalb haben die Propheten gedeutet, auf was deutet es hin und so weiter. Und Paulus sagt, und jetzt ist mir zuletzt durch den Heiligen Geist das Geheimnis offenbart worden, das ist die Gemeinde des Herrn. Die Gemeinde ist ein Geheimnis, ist ein Einschub, eigentlich nicht nötig gewesen, wenn Israel treu geblieben wäre. Wenn Gott durch die Juden die Geschichte weiter hätte machen können. Und Gott hat über einen Überrest das weitergemacht, da war die Maria, die Elisabeth und so weiter, die heilige Frau, und da war der Josef da und hat seinen Sohn geschickt in diese Welt. In ihm erfüllen sich dann alle Prophezeiungen, auch was Sammlung Israels kommt. Da kommen Leute und sagen, Israel wird gesammelt, noch aus allen Nationen, aus allen Völkern werden sie kommen. Vergiss es, das war schon. Denn wenn ich Apostelgeschichte 2, Vers 5 lese, und da sollen sie Leute lesen, am Pfingsten sind die Juden aus aller Herren Länder dort gewesen. Und das heißt, es wohnten Leute in Jerusalem, Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Also die wohnten alle. Die biblischen Prophezeiungen über Sammlung Israels haben stattgefunden. 1948 ist es durch Zionisten Israel durch Macht und Krieg und so weiter mit falschen Voraussetzungen zur Welt gekommen, aber die waren schon alle da. Gottesfürchtige Menschen. Genau das, wie die Propheten geredet haben. Und aus allen Völkern unter dem Himmel. Wenn Jesus von Gott spricht und so weiter, dann meint er immer den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, meint diesen alten Gott. Und ich muss auch so ehrlicherweise sagen, Jesus hat nichts anderes gehabt als das Alte Testament. Und das ist dagegen nichts einzuwenden. Auch wir lesen im Alten Testament und wir predigen aus dem Alten Testament, wir predigen sogar aus Apokryphen. Und das Psalmbuch, das sind Gebete, sind gute Gebete, die bis heute funktionieren und wichtig sind. Wir haben nichts gegen das Alte Testament. Wir haben gegen die Leute, die das Alte Testament falsch ausgelebt haben, falsch interpretiert haben. Sie haben einen Messias erwartet, der sie von den Juden befreit. Aber was ist? Sie haben sich am Kaiser berufen, die Burschen. So, er predigte im Geiste der jüdischen Bibel, der Herr Jesus. Und da, weil er das Wort im Geist Gottes gepredigt hat, kam er in Konflikt mit der Obrigkeit der Juden. Die Obrigkeit war nicht koscher, nicht Jesus und nicht die Juden, die Obrigkeit. Und die haben geglaubt, er wird ja politisch irgendwas machen, aber der Herr hat nichts politisch gemacht. Pilatus sagt als bei der Verurteilung Jesu, ich finde keine Schuld an ihm. Aber natürlich sie. Er hat das Gesetz gelästert oder er hat den Tempel gelästert, er hat Gott gelästert. Und mit dem Zerreißen, als der hohe Priester sein Kleid zerriss, ist mit dem hohen Priestertum zu Ende gewesen. In der Bibel heißt es, verflucht ist der hohe Priester, oder wenn man das auch weiter studiert in der Bibel, wenn er sein Kleid zerreißt, hat er seinen Dienst erledigt. Darf nicht mehr weiter dienen. Und das ist das einzige Mal passiert, wo ein hoher Priester sein Gewand zerreißt. Bei der Kreuzigung Jesu steht sogar in der Bibel, dass er zerriss. Wir brauchen wir noch andere Zeugen? Wir haben es ja gehört. Und zerreißt sein Gewand, was praktisch sein Talar zerreißt es und sein Dienst ist erledigt. Der Vorhang im Tempel zerriss. Und zwar von Gottes Hand, nicht von Menschenhand. So viele andere Zeichen. Diese Dinge stehen in der Bibel. An der Person Jesu unterscheidet sich das zwischen Juden und Christen. An der Person Jesu. Er ist dieser Eckstein, den die Bauleute verworfen haben. Zwar bekehren sich die Juden immer wieder zu Christus. Und das hat nichts damit zu sagen. Es bekehren auch Katholiken sich zu Jesus. Und Protestanten. Und Heiden und Kommunisten. Aber es ist interessant, die Christen oder auch die Juden sprachen von Christen, die den neuen Weg gehen. Es war ein ganz neuer Weg, den die Christen gegangen sind. Immer wieder, bevor sie Christen genannt worden sind in Antiochien, sie sind es, die den neuen Weg gehen. Paulus verfolgte die, die den neuen Weg gehen, die Bibel neu auslegen und neu verstehen und. Durch Jesus hat der Mensch einen ganz neuen Zugang zu Gott. Der Vorhang ist zerrissen und jetzt kann der Mensch, und das ist anders, total anders. Im Judentum kannst du nicht sagen, aber lieber Vater, es ist undenkbar, Gotteslästerung wäre das. Aber lieber Vater, das heißt, du bist sein Sohn, sein Kind. Aber Jesus lehrt, Vater unser zu beten. Und der Heilige Geist sagt, aber lieber Vater, das Opfer ist endgültig, wir haben Zugang zu Gott. Aber lieber Vater, im Judentum ist das undenkbar. Das ist Gott der Allmächtige und. Der Erhabene, so wie bei Moslems, der Gesegnete. Christen leben total auf Christus fixiert. Aber sie benutzen die Bibel der Juden. Sie stützen sich auf die Bibel. Und sie haben gesagt, guck mal, das Wort, was hier drin steht, erfüllt sie gerade durch Jesus. Ist gerade erfüllt worden. Und ich habe ja auch in meinem Bibelstudium für Matthäus Evangelium auch die ganzen Voraussagen, die sich auf Jesus erfüllen. Er soll in Bethlehem geboren werden, er sollte für 30 Silberlinge verkauft werden. Das alles hat sich auf ihn erfüllt. Und man hat seine Kleidung vom Leib gerissen und dass seine Ämter gelästert worden sind und so weiter. Das alles hat sich auf Jesus erfüllt. All diese hunderte Voraussagen fixieren und konzentrieren sich auf Jesus. Das Hauptargument der christlichen Prediger ist nicht der Jude Jesus, sondern die Auferstehung. Die Auferstehung ist ein Dorn, das können sie nicht akzeptieren, denn durch die Auferstehung hat Gott Jesus als den Messias bestätigt. Und das darf nicht sein. Als seinen Gesandten. Und die Gemeinde redet von dem Auferstandenen, den Gott akzeptiert hat. Die Predigt von Pfingsten und so weiter geht in diese Argumentation, Gott hat ihn auferweckt von den Toten. Und später, wir sehen auch in allen anderen Predigten, Auch die Judenchristen mussten das akzeptieren, dass der neue Weg da ist, dass die Heiden jetzt auch das Evangelium hören und sie erfahren Jesus, sie erfahren den Heiligen Geist. Und es ist erstaunlich, im Haus des Cornelius, Petrus predigt und da fällt der Heilige Geist und dann heißt es, die kriegen den Heiligen Geist genauso wie wir. Und was hindert sie jetzt die Taufe? Die waren noch nicht mal getauft. Gott geht ungewöhnliche Wege und hier, er öffnet die Tür für die Heidenmission. Und das war der Grund auch nachher für den Apostelkonzil. Jesus hat die jüdischen Theologen sehr stark provoziert. Und zwar, dass er sich nicht vor dem Hohen Rat gebeugt hat. Das war Jesus auch, er selber. Er hat provoziert, das gleiche hat auch Paulus getan. Bist du Gottes Sohn und bist du nicht? Paulus hätte nur sagen, nein, lass doch den Jesus jetzt. Und dann die Auferstehung. Und ihr werdet sehen, des Menschensohn kommen in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Jetzt haben wir's. Aus seinem eigenen Mund sein Verdammungsurteil. Deshalb nehmen sich auch die Christen das Recht zu behaupten, dass Jesus der rechtsmäßige Messias ist. Ist auch für uns sehr wichtig, dass wir wissen, warum glaube ich an Jesus. Ich könnte auch jeden anderen Schmarrn glauben. Und dann dieser Fakt und dieser Tatsache der Auferstehung wird ständig widersprochen. In der Offenbarung steht, dass die, die sich Juden nennen, in Wirklichkeit gar keine Juden sind. Wer ist ein wirklicher Jude? Es kommt eine andere Frage. Nicht die Kassaren oder die Mischung da mit den spanischen Juden. Wer ist ein richtiger Jude? Eine große Frage. Kannst Blutprobe machen. Da war er, in der Schweiz war er auch ein extremer Jude, der wollte auch beweisen, er ist reiner Jude. Und es gibt, man kann Proben machen, Blutproben machen. 200 Euro kostet das, kannst auch machen, wenn du willst. Und dann habe ich die Probe gemacht und dann stellt sich raus, er stammt von den Wikinger ab. Und das ist eine total ganz andere Linie. Aber was bringt es mir? Weißt du, aber wer ist ein richtiger Jude? Die Frage taucht mit der Offenbarung auch auf. Wenn man die Bibel studiert, Jesus hat gesagt, dass mit seinem Kommen all die Verheißungen erfüllt sind, dass jetzt der neue Bund, wir sprechen auch vom Neuen Testament, neuen Bund, das jetzt in Kraft tritt. Und jetzt ist eine besondere Behandlung. Wer ist ein Jude? Weißt du, ein Jude ist nicht, wenn er viel gelitten hat, im Holocaust, im KZ war oder gerade das KZ überlebt hat. Juden sind keine Heilige, nur weil sie im KZ waren. Da wäre jeder, der irgendwo im Konzentrationslager war, jeder Kommunist und Sozialist und jeder Antifaschist, wäre auch ein Heiliger. Nein, Jude ist der, der Jesus angenommen hat, und zwar am Herzen beschnitten, steht in der Bibel. Am Herzen beschnitten, wir kommen nachher. Aber das Interessante ist, auch die jüdische Religionsgemeinschaft hier, der Zentralrat der Juden in Deutschland, die sind keine religiöse Kirchengemeinde. Sie sind nur ein Verein, die jüdische Rechte durchdrücken wollen und durchsetzen wollen und an das Geld rankommen möchten und so weiter und die jüdischen Interessen vertreten wie ein Verein, also Dachverein, Rote Kreuz oder sonst was, die Interessen oder Amnesty International und so weiter. Das heutige Judentum ist keine Religionsgemeinschaft als solches mehr. Die Leute glauben gar nicht an Gott. Geh mal ins jüdische Gemeindehaus, frag die Leute mal, wie viele sie an Gott glauben. Die sind nicht. Die meisten Juden, die hier rübergekommen sind, die sind wegen Euro hierher gekommen. Und die jüdische Gemeinde hier besteht zum größten Teil aus russischen Juden. So, das ist nur eine Sache. Der Herr kennt die Seinen, wer zu ihm gehört, das kennt der Herr, und die im Herzen beschnitten sind. Die im Herzen beschnitten sind. Israel hat seine Sache verwirkt, das ist eine Sache, sollte uns zur Warnung sein. Israel ist ein Warnsignal für uns. Guck mal, er wählt so eine lange Geschichte, so eine lange Tradition, so viel Leid ertragen, erduldet. Und dann blieben sie bei dieser kollektiven Ablehnung. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Israel und die Gemeinde haben nichts miteinander gemeinsam. Natürlich die toten Kirchen, wie evangelische Kirche und dergleichen, die machen damit die modernen Theologen. Das ist also nur Utopie und Wunschdenken. Aber für mich ist es ein Quatsch, was jetzt hier in Dresden auf dem Kirchentag gesagt worden sind, dass Juden auch ohne Christus und ohne Glauben an Christus und ohne Taufe zum Volk Gottes gehören. Das ist ein Quatsch für mich. Das ist Dummheit. Weißt du, das ist ein Widerspruch zur Bibel. Ohne Glauben. Es sei denn, es wäre jemand von Neuem geboren werden. Okay, das ist eine andere Sache. Aber in der Bibel heißt es, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig. Der gehört zum Volk Gottes. Und Gott gab seinen Sohn auf, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Also Israel und die Gemeinde, die Bibel sagt ganz klar, wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Wer an ihn nicht glaubt, hat auch nicht das Leben. Wer Juden Jesus nicht predigt, hört mir zu, wer Juden Jesus nicht predigt, vergaß die Juden noch einmal. Wer Juden Jesus nicht predigt, die brauchen Jesus. Und die brauchen Liebe. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht ein Buch draußen haben von Richard Wurmbrand. Jesus in der Judengasse. Und es ist ein altes Buch, wie Richard Wurmbrand zum Glauben gekommen ist. Da war ein Mann, der hat einen Wunsch gehabt. Ich möchte in meinem Leben einmal einen Juden zu Jesus bringen. Und hat gebetet. Und dieser eine war Richard Wurmbrand. Aber mit sehr viel Hingabe, sehr viel Liebe, sehr viel Einfühlungsvermögen, sehr viel Sensibilität. Du musst dich bekehren. Der Herr muss die Augen öffnen. Er war evangelischer Pfarrer und Jude dazu. Aber ich finde die jüdische Gemeinde aufrichtig. Sie glauben nicht an Jesus, wollen nichts mit ihm zu tun haben, lehnen ihn ab. Und in dieser Ungläubigkeit beharren sie auch. Aber natürlich die Christen versuchen, mit Gewalt irgendwie sie zu Kindern Gottes zu machen. Die brauchen das Evangelium. Predige ihnen das Evangelium. Wenn du einen Juden kennst, bring Liebe, Sympathie, Verständnis und die Botschaft Gottes. Römer 2, Vers 28. Wer zum wahren Israel gehört, und ich meine zum Volk Gottes, nicht der Abstammung, nicht, dass du dein Bluttester machst, sondern die geistige Gefolgschaft bestimmt es. Nicht die Beschneidung. Beschneidung ist keine große Wahrheit. Das haben die Babylonier gehabt, die Ägypter haben sich beschnitten. Und dass die Juden sich beschnitten haben. Und viele machen das aus hygienischen Gründen. Das hat also nichts mit Glauben groß zu tun. Und jetzt kommt's, Römer 2, Vers 28, 29. Denn nicht der ist ein Jude, der äußerlich ist und auch nicht der, der Beschneidung macht. Ist ein Jude, der am Fleische geschieht, sondern der ist ein Jude. Und eigentlich ist jeder Christ ein Jude. Jetzt verstehst du? Jude und Israel. Jetzt ist jeder Christ ein Jude. Sondern der ist ein Jude, der innerlich ist, also ein Jude, und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Und jetzt kommt Israel und die Gemeinde. All die Verheißungen, die Gott Abraham, Isaak und Jakob, David und all den Heiligen gab, all diese Verheißungen gelten jetzt durch Jesus den Christen auch. Jetzt gelten diese Verheißungen den Christen, denn dem Geist nach und von Gott aus gegeben. Die Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Also, selbst wenn du ein Germane bist und Wikinger bist, oder was weiß ich, du bist ein Jude. Ob du es glauben willst oder nicht, ob das die Juden dir abnehmen wollen oder nicht, du bist ein Teil des Volkes Gottes, des irdischen Volkes Gottes. Und natürlich musst du dich da arrangieren mit den Leuten, die nur äußerlich sind. Die musst du lassen. Also ich lasse die gerne und ist Folklore. Für mich ist es Folklore. Und ich bin gerne, wenn ich dann die israelischen Tänze, sind schöne Tänze und Musicals und sowas, das ist okay. Warum soll das eine Sünde, ein Verbrechen sein? Ich mag auch keltische Lieder und Songs und Musikstücke unter Umständen. So, Jesus ist das Fundament, die Basis für das Volk Gottes damals und heute. Denn die ganze Prophetie ging auf Jesus zu, die alttestamentliche Prophetie, die fixierte sich, erfüllte sich in Jesus. Alle Generationen hören auf mit Jesus. Lies mal diese zwei Stammbäume, die sind in der Bibel, kein Zufall. Und die hören mit Jesus auf und jetzt kommt eine neue Generation und das ist das Volk Gottes. Das war also der neue Weg. Das war auch neu für die Heiden, denn die Gemeinde ist eine Ekklesia rausgerufen aus Judentum, Samaritertum, aus dem Heidentum. Und ohne Zweifel waren die ersten Christen sehr stark vom Judentum geprägt. Die hatten da ihre Vorstellung, so wie sie in der Synagoge waren, so haben die das übernommen, auch in der Gemeinde Jesu. Vorstand, Gemeindeleiter, der Hausvater, der bestimmt, was dann gemacht wird in der Synagoge. Die haben das übernommen. Weißt du, was gut ist, kann man gut richtig übernehmen. Und ich sage als eine Wahrheit, und ich möchte, dass wir das kapieren. Christen kapieren das nicht. Aber ich möchte, dass wir kapieren. Weißt du, wir müssen nicht alles mit Bausch und Bogen wegwerfen und sagen, das ist nichts, das ist jüdisch. Oder das ist heidnisch. Aber das Gleiche ist, denn genau das Übel ist, wenn wir dann sagen, das ist alles heidnisch. Die Heiden haben große Wahrheiten, gute Sachen. In jedem Volk sind einige gute Wahrheiten. Warum soll man das Gute nicht annehmen? Prüfet alles und das Gute behaltet, steht in der Bibel. Das ist das biblische Motto. Und was gut war, das hat man übernommen. Und also ich denke nur, als der Moses, als Führer da, sich so verausgabt hat, dann hat sein heidnischer Schwiegervater, der Jethro, gesagt, hör mal Moses, das was du machst, das ist Raubbau an Menschen. Setz doch Älteste ein. Und sie wählten 70 Älteste. Das war ein Rat eines heidnischen, medianitischen Priesters. Also warum denn? Und Moses Arbeit wurde erleichtert. Oder wenn ich an den Tempel denke, dem Tempel Salomos, die Juden haben den Tempel nicht gebaut. Die haben nur das Material geliefert und bezahlt. Oder das Material bezahlt, nicht geliefert. Das hat alles der König von Tyrus gemacht. Die ganzen Pläne, die ganzen Fachleute, alle, die kamen vom König von Tyrus. Warum soll man das Gute nicht übernehmen? Und Angst haben, das wird jetzt, weißt du, wenn Ungläubige mein Haus bauen, da wird der Teufel drin wohnen. Von wegen. Jesus Quatsch. Weißt du, wir sollen das Gute behalten. Prüfet alles. So, wir müssen auch dann, wenn es ums Heidentum geht, auch die Heiden haben einige gute Sachen gehabt. In vielen Sachen, also ich will jetzt nicht die Heiden loben, da ist da nicht viel zu loben. Auch wenn sie Hunde genannt worden sind und so weiter, auch die Hunde, die sind wichtig, die braucht man zum Aufpassen. Oder so viele andere Sachen. Weißt du, auch die Heiden haben so viele Qualitäten gehabt, die Philosophie. Und ich denke, das Griechentum, das Hellenismus und Führungseigenschaften. Die Juden haben viele Eigenschaften nicht gehabt. Die waren Feiglinge, die sind nie aufs Meer gefahren. Meer, das war ungeheuer. Also, da, was weiß ich. Aber dann waren die Griechen oder die Römer, die anderen Völker. Weißt du, wenn du den Heiligen Geist hast, dann prüfst du und dann vereinbarst du, das kann ich annehmen, das kann ich stehen lassen, das kann ich akzeptieren, das ist wunderbar. Israel und die Gemeinde, ich möchte, dass wir ausbalanciert sind. Und dass wir nicht dem Zionisten in den Hintern reinkriechen. Das ist, was ich betone. Weißt du, ich nicht Volk Gottes, Israel ist was ganz was anderes. Das alttestamentliche Volk Gottes, dann die Juden, die haben getan, eigentlich, du und ich hätten Jesus gekreuzigt, glaub mir das. Die Juden haben Jesus nicht nur gekreuzigt, sondern sie haben nur ausgeliefert, denn bei der Verhaftung Jesu waren die Römer und die Juden, die Kriegsknechte mit den Keulen und die Römer mit den Schwertern, die Jesus verhaftet haben. Beide waren dabei, alle waren beteiligt. Jesus musste sterben und weh, durch wem das passiert. Und jetzt komme ich noch etwas. Weißt du, den Juden unterstellt man etwas, im Mittelalter vor allem Martin Luther auch. Ja, sie wollten das. Sie sind Gottesmörder. Oder den Herrgott haben sie ermordet. Der hohe Priester hat gebetet, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Wenn du dieses Gebet zergehen lässt, richtig auf deinen Lippen, sein Blut komme auf uns und unsere Kinder. Weißt du, was der Jude gebetet hat, der hohe Priester? Oder war hohe Priester? Eigentlich hat der hohe Priester um Vergebung gebeten. Sein Blut. Und wir werden erlöst durch das Blut Jesu Christi. Sein Blut komme auf uns und unsere Kinder. Und Gott hat für die Juden auch eine Erlösung. Nämlich sein Blut komme auf uns und unsere Kinder. Die sind durch Leiden gegangen. Die sind verfolgt worden überall als Gottesmörder. Aber da war ein Gebet, dieses Gebet, sein Blut komme auf uns, ist ein Gebet um Erbarmen. Um Gnade. Vielleicht machen wir einen Fehler. Vielleicht ist es ein Fehler, was wir jetzt gerade machen. Und es war ein Fehler. Aber er war hoher Priester, hatte Amtshandlung und er betet ein Gebet, sein Blut komme auf uns und unsere Kinder. Das ist nicht, dass man jetzt sagt, die haben es gewollt. Nein, die haben keine andere Wahl gehabt. Judas hat keine andere Wahl gehabt, als Jesus zu verraten. Wehe den Menschen, durch wen die Ärgernisse kommen. Manchmal müssen auch negative Menschen Gott dienen. Judas hat Gott dienen müssen. Wir wären heute noch nicht erlöst, wenn Jesus nicht verraten worden wäre. Und man nimmt das Bild des Juden, Judas Ischariot, der den Herrn verraten. Nein, der blieb nichts anderes übrig. Deshalb, wenn wir nachher Römer mal betrachten, Römer 9 bis 11, da steckt einiges drin. Wie wir das alles so verstehen und sehen sollen. Weißt du, die sind eine Zeit lang von Gott abgelehnt, verworfen worden. Und eine Zeit lang gehen sie ihren Weg, in der Finsternis dahingegeben, aber in der Zeit der Gnade holt Gott sie wieder zurück. Es kommt eine Zeit der Gnade für Israel und dann wird Israel sich mit einem Schlag sich bekehren, wenn sie sehen werden, in wen sie gestochen haben. Wenn der plötzlich vor ihnen auf dem Ölberg steht. Und es wird passieren. Das geht vielleicht schneller, als du denkst. Da müssen nur Spannungen, in große Spannungen kommen. Und die sind in Israel große Spannungen. Die Teilung des Landes und was so vieles nacheinander im Land passiert. Das sind Spannungen. Und wenn du die Bibel aufmerksam studierst, dann wird kein Tempel gebaut. Aber weißt du, was in der Bibel drin steht? Auf dem Tempelberg, da heißt, wo das Allerheiligste und das Heiligtum ist, da wird eine Mauer dazwischen sein. Da wird eine Mauer dazwischen sein. Hesekiel spricht davon. Weißt du? Da werden noch Dinge passieren und sie werden sehen, in wen sie gestochen haben. Und weißt du was? Da heißt es, dass die werden baff sein. Die werden auf den Boden fallen. Die sagen, vergib uns, vergib uns, vergib uns. Da passiert das Gleiche wie beim Thomas, dem Zweifler. Thomas, der Zweifler, ist auch so ein Bild auf den ungläubigen Juden und den ungläubigen Juden. Ich glaube nur, wenn ich sehe. Und dann steht Jesus da. Leute, so wie Saul von Tarsus sich bekehrte, auf übernatürliche Art und Weise, so wird sich eines Tages Israel sich bekehren. Bete für die Menschen. Segne die Menschen. Segne nicht, denn dann machen sie noch mehr Dummheiten. Also du solltest nicht segnen. Dann unterstützt du sie. Du wünschst ihnen Gutes. Du solltest beten, dass Gott ihnen die Augen öffnet und Gott wird ihnen die Augen öffnen. Denn durch Abraham sollen gesegnet werden 1000 Generationen, egal wie viel. Und bisher sind einige paar hundert Generationen. Und das sind also nicht, du musst überlegen, von Abraham bis auf Jesus sind 28 Generationen. Das ist auch gar nicht viel. Verstehst du also, das sind diese paar Jahrtausende. Und jetzt haben wir auch 2.000, 3.000 Jahre, sind auch vielleicht noch, wir haben noch nicht das alles ausgeschöpft. Die Welt wird noch viel länger bestehen. Also brauchst du keine Sorgen machen. Und das ist, der Herr wird die Augen öffnen. Und der Herr Jesus wird gar nicht böse sein. Der wird ihnen Gnade schenken. Weißt du, jetzt klammern sie Jesus aus und so weiter. Und jetzt lassen sie Jesus stehen und hassen Jesus. Aber eigentlich mehr und mehr Menschen kommen, jüdische Menschen kommen zum Glauben. Ich erlebe das also, wenn ich USA betrachte, die Juden sind entwurzelt und immer wenn die Menschen entwurzelt sind, fangen sie an nach der Wahrheit zu suchen und sie versuchen zurückzukommen, was sind unsere Wurzeln? Und irgendwo, irgendwann kommen sie auf den Weg, den neuen Weg. Und die werden vielleicht nicht in die Gemeinde kommen und du musst nicht in der Gemeinde die Leute lotsen, die müssen nur zu Jesus kommen. So wie Menschen, die also die wollen mit Christen nichts zu tun haben. Die sind gebrandmarkt durch die Konzile, durch die Kreuzzüge. Die werden nicht in die Gemeinde kommen. Warte nicht darauf. Weißt du, wir möchten gerne, dass sie sich uns anschließen, wie Mohammed oder wie Martin Luther. Aber die müssen ihren eigenen Weg finden, den neuen Weg. Also Israel und Gemeinde, die müssen rausgerufen werden, entwurzelt. Und guckt euch selbst an, wie seid ihr zum Glauben gekommen? Ihr seid auch irgendwo entwurzelt gewesen. Gesellschaftlich, politisch, geistig, familiär, privat, finanziell, wirtschaftlich, gesundheitlich entwurzelt. Oh Herr, wenn es dich gibt, bitte hilf uns. Und so werden auch die jüdischen Freunde zum Herrn Jesus kommen. An unserem Bekenntnis als Christen, und jetzt möchte ich noch ein paar Wahrheiten sagen, weißt du, auch wir dürfen uns gar nicht so einbilden. Ja, wir haben die Wahrheit. Vergiss es. Bei der Gemeinde in Ephesus, so gar nicht lange, sitzt der Jesus vor der Tür und klopft an. Ich habe wieder euch, dass ihr die erste Liebe verlässt. Weißt du, sogar die Christen, die kommen dann in Betriebsamkeit und vergessen den Heiland. Glaub nicht, dass es automatisch, dass du eine Garantie für das Reich Gottes hast, sondern erst, wenn du gehorsam bist, treu dem Herrn bist, dienst dem Herrn und so weiter und kompromisslos dem Wort Gottes folgst, dann wirst du dahin kommen. Gemeinde ohne Jesus, Christen ohne Jesus, ist der Tod im Topf. Ist genau das gleiche Übel und das gleiche Verbrechen. Christenheit ohne Christus. Und schau die Christenheit an, die gehen nur zu Weihnachten, Ostern oder Pfingsten noch zur Kirche, wenn sie noch gehen. Die nennen sich getauft, aber das macht Christentum nicht aus. Beschnitten, wer ist Christ und wer ist Jude, der am Herzen verändert worden ist? und der herausgerufen ist. Und der Mensch, der herausgerufen ist, der kann auch mit anderen nachher. Der kann auch mit Leuten, die im anderen Verein sind, miteinander reden und mal ein Maß Bier trinken oder Wein oder Saft oder was sonst noch und Knäckebrot essen oder Abendmahl feiern. Denen macht nichts aus. Aber du siehst, wie extrem manche Leute sind. Katholiken und Evangelikale dürfen immer noch nicht das Abendmahl feiern. Immer noch nicht. Da ist irgendwo auch so gravierende Trennung. Wer macht diese Trennungen? Menschen. Gott macht keine Trennung. Gott will, dass wir eins werden, dass wir Christus erkennen und dass wir am Herzen beschnitten werden. Das Herz muss beschnitten werden. Nichts anderes. Das gilt für Männer und Frauen, nicht nur für Männer. Diese Beschneidung am Herzen. Israel und die Gemeinde. Wir haben einen großen Auftrag, Leute. Und vor allem zuerst mal unseren eigenen Auftrag. Wir sollen von unserer eigenen Tür kehren, dass da alles sauber ist, dass da alles in Ordnung ist. Dass wir Christus haben und nicht nur, ich heiße christlich. Zum General von Fibern, da kommt, er hat mal einen Ritt gemacht draußen und ist mit seiner Jackett hängen geblieben, als Soldat ist hängen geblieben und hat einen Riss. Dann kommt er zu seiner Kompanie und sagt, ist hier ein Schneider? Und dann kommt so ein Bursche und salutiert und sagt, ich bin ein Schneider. Dann sagt er, komm mit, gehst mit mir aufs Zimmer und dann soll er reparieren sein Jackett. Dann sagt er, Entschuldigung, Herr General, ich heiße Schneider, aber ich bin kein Schneider. Und so heißen viele Christen Christen, aber sie sind keine Christen. Und so nennen sich viele Juden und sind keine Juden. Und wenn ein Jude nur im Alten Testament lebt und Christus noch nicht erkannt hat, Gott wird ihm schon die Augen öffnen. Irgendwann. Wenn ein Buddhist in seinem Buddhismus lebt, wird er Christus kennen. Oder ein Mohammedaner, ein Hindu. Denn die Religion ist nur ein Zubringer zu Gott. Ein Katholik wird irgendwann erkennen, den Weg der Wahrheit, dass Jesus der Weg ist zum Vater und niemand kommt zu ihm als nur durch, zum Vater als nur durch ihn. Weißt du, aber Religionen sind nur die Wege, die Suche nach Gott, das Nachfragen nach Gott. Und jedes Volk, das gottesfürchtig ist, ist Gott angenehm. Ein bisschen tolerant, was ich predige hier auf dieser Sache, weißt du, aber es ist wichtig. Und nur der Jesus kennt, hat ewiges Leben. Und du musst nicht etwas beweisen, etwas begründen oder etwas bekämpfen. Der Rat von Gamaliel ist sehr weise, was der Gamaliel geraten hat, als die Christen verhört wurden, bedroht wurden, Petrus und Johannes. Ist die Sache von Gott, wird sie bestehen bleiben. Ist die Sache nicht von Gott, wird es untergehen. Und du siehst, die Sache war von Gott. Christentum gibt es 2000 Jahre. Es hat Bestand gehabt. Und Judentum wäre geblieben. Kein Mensch wüsste, wer David war, wer Moses war oder wo Israel überhaupt liegt. Kein Mensch wüsste, wenn es nicht das Christentum gewesen wäre. Erst durch das Christentum ist das Judentum bekannt geworden. Versteht? Israel und die Gemeinde. Eine Sache, die ausbalanciert werden sollte. Erst über das Christentum wissen wir von Abraham, wissen wir von Isaak. Und am Mittwoch, nächsten Mittwoch werde ich über Islam sprechen. Da ist eine ganz heikle Sache, Ismael und Isaak. Eine ganz heikle Sache, die wir noch nicht ausgestanden haben, Ismael und Isaak. Und ich möchte euch einladen, auch da ist wichtig, dass wir auch so die Sache verstehen. Denn bei der Beerdigung vom Vater Abraham, Isaak und Ismael waren beide am Grab. Ismael und Isaak, beide Söhne waren am Grab bei der Beerdigung vom Vater. Interessant, und da waren noch ein paar andere auch, die Söhne der Ketura. So, wer sind das die? Herzlich eingeladen. Lasst uns aufstehen. Und lasst uns Gott danken, dass Gott uns herausgerufen hat. Und lasst uns Gott danken, dass Gott uns die Augen geöffnet hat, dass wir Jesus erkennen konnten. Geschwister, das ist Gnade, Jesus zu erkennen. Es ist nicht selbstverständlich. Religiöse Menschen erkennen Jesus nicht. Erst wenn Gott uns die Augen auftut. Selbst die Jünger Jesu, obwohl Jesus bei ihnen war, erst als er das Brot brach, beim Abendmahl, erkennen sie, du, das ist Jesus. Die Emmaus-Jünger, die erkennen erst beim Brotbrechen, dass es der Herr ist. Vater, ich danke dir, dass du uns die Augen geöffnet hast. Wir haben es nicht verdient. Ich bete für die jüdischen Menschen, egal wo sie sind, in Israel oder auf der Welt, und wo sie auch leben und wo sie vielleicht noch verstockt sind. Aber wir haben so viele Heiden auch verstockt und so viele Deutsche, die verstockt sind. Herr, du möchtest all den Verstockten die Augen auftun, dass sie dich erkennen, den wahren Messias, der von Gott gesandt wurde, um die Welt zu retten. Er wird kommen und sein Volk von ihren Sünden selig machen. Herr Jesus, und ich möchte auch, was der hohe Priester gebetet hat, auch für unser Leben beten, sein Blut komme auf uns und unsere Kinder. Herr, wenn du uns nicht rettest durch dein Blut, wenn du uns nicht bedeckst durch dein kostbares Blut, gibt es keine andere Erlösung für uns. Nur dein Blut rettet uns. Halleluja. Ich preise das Blut Jesu. Das Blut des Lammes, des unschuldigen Lammes, macht uns rein von aller Sünde. Halleluja, Halleluja. Ich danke dir, dass wir durch die Gnade Gottes verstehen dürfen, Israel und die Gemeinde. Israel war einst herausgerufen und hat die Berufung verloren. Und Gemeinde ist herausgerufen. Und bitte bewahre die Gemeinde, dass sie nicht ihre Berufung verliert, dass sie nicht ihr Ziel verfehlt, sondern dass wir als deine Kinder, dein Volk, wirklich das Ziel erreichen mögen. Aber das ist alles Gnade. Es ist alles Gnade, dass wir unterwegs sein dürfen. Für Jesus und mit Jesus. Und mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Amen. Preis Gott.